Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar. Wir wollen über Protestbewegungen reden und darüber diskutieren, wann und wie sie Einfluss auf die Politik gewinnen. Herr Kraushaar, wir erleben gerade, dass in Deutschland die Zahl von Protesten zunimmt und auch die Teilnehmerzahlen. Mal ganz unabhängig erstmal davon, wer für oder gegen etwas demonstriert, sind Proteste grundsätzlich gut für die Demokratie?
Also, ich würde als erstes in dem Zusammenhang denken wollen an Konrad Adenauer, also den ersten Bundeskanzler unserer Republik, denn er sprach einmal im Zusammenhang mit Demonstrationen diskreditierend von einer Politik der Straße und meinte damit, dass diese in irgendeiner Weise etwas mit Schmutz zu tun habe. Politik in einer Demokratie hätte weder etwas mit Protesten auf der Straße oder auf Plätzen zu tun. Sie sollte, so war jedenfalls seine Überzeugung, in geschlossenen Räumen ausgetragen werden, im Parlament, im Rathaus oder auf Parteiversammlungen und ähnlichem mehr.
Das ist aber nicht Ihre Überzeugung.
Das ist nicht meine Überzeugung und ich will das nur deshalb kurz erwähnt haben und natürlich auch in gewisser Weise durch die Autorität von Konrad Adenauer beglaubigt sehen wollen, dass es da einmal ganz andere Zeiten gegeben hat. Inzwischen haben wir ja einen enormen Mentalitäts- und Legitimitätswandel zu verzeichnen und Proteste und Demonstrationen sind nicht nur vom Grundgesetz geschützt, sondern sie gehören auch eigentlich dazu. Zum großen Politikmachen gehören sie mit dazu.
Man sagt ja sogar, dass man in einer Demokratie nicht nach dem Stile von Konrad Adenauer vielleicht, aber ansonsten nicht gegen die Macht der Straße regieren kann.
Naja, das halte ich doch für etwas überzogen. Denn es hat sich immer wieder gezeigt, und ich würde es sozusagen als prominentestes Beispiel nennen wollen, die Proteste gegen den NATO-Nachrüstungsbeschluss vom Beginn der 80er Jahre. Also wenn Sie da erstens eine Volksabstimmung durchgeführt hätten, hätten Sie garantiert eine Mehrheit dagegen bekommen. Und zweitens haben sich Hunderttausende damals auf die Straßen begeben. An einem Tag waren das mehr als 1,5 Millionen Bundesbürgerinnen und Bürger. Und dennoch hat es dann eine Mehrheit im Bundestag dafür gegeben. Und Helmut Kohl, der damalige Kanzler, hat das umgesetzt.
Kann man Konrad Adenauer insofern recht geben, als dass natürlich zum einen Proteste immer lästig sind für die Regierungen, wenn sie eine andere Haltung haben. Zum anderen aber natürlich auch, wenn die Regierenden sich einfangen lassen, dazu führen kann, dass sie verleitet werden, symbolische oder schlimmer noch vielleicht populistische Handlungen selber zu vollziehen.
Ja, das ist durchaus möglich, dass sie sich einfangen lassen. Aber ich glaube auch, das ist eher ein Grenzfall. Denn zunächst mal muss man davon ausgehen, dass Proteste sozusagen konträr zur jeweiligen Macht der Regierung oder zu anderen Mächten, es kann ja auch von der Macht meinetwegen von großen Wirtschaftsorganisationen, Industriekonzernen, Pressekonzernen und so weiter die Rede sein. Damit haben wir es zunächst mal zu tun. Und insofern ist immer mit Protesten eine gewisse Spannung vollzogen. Ich würde an der Stelle gerne auch auf jemanden verweisen, nämlich einen, wenn Sie so wollen, Vordenker der Republik wie Jürgen Habermas, der in diesem Jahr ja 90 Jahre alt werden wird. Der hat einmal festgestellt, dass Bewegungen eigentlich immer interessant seien, denn sie verrieten uns, also der Gesellschaft, etwas über die Spannungen, über die Defizite, Verwerfungen und vielleicht sogar würden sie so etwas wie tektonische Verschiebungen im Sozialen andeuten. Und insofern haben wir es bei Protesten mit Signalen zu tun. Manche würden sogar sagen, sie haben die Funktion eines Frühwarnsystems. Und das ist natürlich eher aus der Perspektive der Politik gesprochen.
Nun ist es ja im Moment so, dass gerade sehr viele junge Leute teilweise zum ersten Mal überhaupt zu einer Demo gehen. Urheberrecht, Klimaproteste sind die Stichworte. Ist das auch eine Reaktion anknüpfend an das, was Sie gerade gesagt haben, auf einen Vertrauensverlust in die Gestaltungsfähigkeit und vielleicht auch den Gestaltungswillen der handelnden Politik?
Diesen Vorbehalt hat es eigentlich immer gegeben. Da können Sie die ganzen Jahrzehnte durchdeklinieren. Das hat immer bis zu einem gewissen Grad so etwas wie ein Misstrauen gegeben gegenüber dem Handeln der Politiker oder der jeweiligen Regierung. Aber ich glaube, dass wir es zu tun haben mit etwas, was schwer sozusagen wieder konsensual aufzulösen ist. Denn wir haben ja eine erhebliche Dynamik im politischen Geschehen. Wenn wir jetzt an die Gegenwart denken, dann sehen wir, dass es große erodierende Prozesse gibt, die die Europäische Union in Frage stellen, dass es enorme Spannungen weltweit gibt durch eine isolationistische und nationalistische Politik einerseits seitens der USA und andererseits seitens China meinetwegen oder auch Russland und anderen Staaten mehr. Und das bildet sich dann zum Teil auch, wenn man so will, im bundesdeutschen Mikrokosmos ab und führt hier zu Folgerungen, denn wir sind ja Teil einer großen Globalisierung.
Sie haben schon die Nachrüstung-Diskussion Anfang der 80er Jahre genannt. Wir hatten in den letzten Jahren auch Bewegungen Occupy Wall Street, Pulse of Europe, Pegida, Antirassismus-Demonstrationen gegen die Agenda 2010 des damaligen Regierungschefs Schröder. Seit 20 Wochen gehen jetzt mehr als 20 Wochen die Schüler auf die Straße. Unter welchen Bedingungen, Herr Krauser, wird aus Protesten, auch wiederholten Protesten, eine echte Protestbewegung?
Das ist eine nicht ganz unumstrittene Frage, denn es hat nicht einfach etwas zu tun mit der bloßen Addition von Zahlen, Teilnehmerzahlen, sondern es hat etwas zu tun vor allen Dingen mit einer Dynamik und einem Prozess, der dahin führt, dass es sozusagen kohärente Merkmale gibt und vor allen Dingen auch Kommunikations- und zumindest von der Tendenz her Organisationsformen, die in der Lage sind, so etwas zu organisieren.
Eine Professionalisierung stattfindet.
In gewisser Weise eine Professionalisierung. Wir erleben das ja gerade bei Fridays for Future. Die sind bereits dazu in der Lage, halt auch Ziele zu formulieren. Und das deutet an, dass es dort im Hintergrund bestimmte Gruppierungen gibt, die in der Lage sind, das zu organisieren.
Was heißt im Hintergrund?
Im Hintergrund, weil sozusagen in der Presse hauptsächlich von Greta Thunberg die Rede ist, aber es gibt quasi Gremien bereits, die sozusagen überregional dafür sorgen, bestimmte Ziele einer nachhaltigen Klimapolitik zu formulieren und die auch politisch umzusetzen.
Inwieweit bedarf es auch Verbündeter? Von Prominenten, von der Wissenschaft, aber auch letztendlich von gesellschaftlichen Mehrheiten.
Ja, zunächst mal ist ja sehr auffällig, wie stark sich diese Schülerinnen- und Schülerbewegung bezieht auf die Wissenschaft. Also das ist sozusagen eine Autorität, die völlig uneingeschränkt ins Feld geführt wird. Und es gibt ja diese Scientists for Future, 25.000 an der Zahl, die sich hinter diese Fridays for Future Bewegung gestellt haben. Und darin wird deutlich, das Bestreben sozusagen eine Autorität mit in Anspruch nehmen zu wollen, um den Legitimationsdruck in der Öffentlichkeit zu potenzieren.
Interessant ja auch, Sie haben den Namen Greta Thunberg schon genannt. Eine echte Bewegung braucht wahrscheinlich immer ein Gesicht.
Greta Thunberg ist die alles überragende Galionsfigur. Sie hat das ja initiiert. Also ich kann mich nicht entsinnen, etwas Vergleichbares schon mal erlebt zu haben.
Damit das wirklich eine Bewegung geworden ist, aber auch bleibt, ist es eigentlich für diejenigen, die sich da so einsetzen, eine Art Vollzeitberuf. Also einmal die Woche eine Demonstration zu organisieren, das braucht Zeit, sich zu vernetzen, das braucht Zeit, Forderungen konkrete aufzustellen, das braucht Zeit. Jede Bewegung, die das nicht leisten kann, kann die sich nur totlaufen? Einfach aus Erschöpfung?
Ja, Sie sprechen ein großes Problem an, und zwar das Permanenzproblem von Bewegungen. Fridays for Future hat ja sozusagen zum Ziel erklärt, nicht vorher davon abzulassen, demonstrieren und protestieren zu wollen, solange ihre Forderungen nicht erfüllt seien. Das kann ehrlich gesagt nicht gut gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einem halben Jahr oder einem Jahr noch in der gleichen Weise von Fridays for Future sprechen. Ich würde mich freuen, wenn ich sozusagen dementiert werden würde durch einen realen Prozess. Aber ich will damit zumindest andeuten, dass es enorm schwierig ist, Bewegungen auf Dauer zu stellen, die vor allen Dingen sozusagen expandieren lassen zu wollen. Ja? Denn Bewegungen sind im Grunde genommen wie das kapitalistische System auf Wachstum angelegt. Und wenn sie es nicht erreichen, ständig anzuwachsen, dann implodieren sie irgendwann.
Stichwort Erfolg. Jetzt kam aus der Bewegung Fridays for Future schon die Ansage, wir bekommen viel Unterstützung, mediale Öffentlichkeit, wir bekommen viel Lob. Aber tatsächlich ändert sich nichts. Also wann hat eine Protestbewegung ganz allgemein Erfolg jenseits von der Herstellung von Medienöffentlichkeit?
Ja, das ist immer so eine Art von Keulenargument, nach dem Erfolg von Protestbewegungen zu fragen. Aber es ist auch sehr berechtigt. Natürlich müssen sich Bewegungen daran messen lassen, was sie letzten Endes erzielen, nämlich an Umsetzung von Dingen, die sie postuliert haben und womit sie die Politik unter Druck gesetzt haben. Aber wie das zu realisieren ist, ist enorm schwierig. Aber ich möchte dafür votieren, den Begriff Erfolg nicht ganz so hart zu machen oder zumindest zwischen verschiedenen Formen des Erfolgs zu unterscheiden. Bei Fridays for Future können wir momentan sehr gut beobachten, wie es einen tendenziellen Erfolg bereits zu verzeichnen gegeben hat. Nämlich, dass die öffentliche Diskussion, und zwar bis tief in die Politik, bis in die Parteien, in die Regierungen hinein, verändert worden ist. Das heißt, der öffentliche Diskurs über Klimapolitik hat sich verändert. Und das ist schon mal ein Anfangserfolg. Es ist eine ganz andere Frage hingegen, ob sich dann auch von den Zielsetzungen her tatsächlich auch etwas verändern lässt und damit Erfolge einzuholen sind. Da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Ist dann auch ein Erfolg, wenn sich beispielsweise aus Bewegungen Parteien entwickeln? Stichwort: aus der Pegida-Bewegung ist sicherlich die AfD hervorgegangen. Aus der Anti-AKW-Bewegung sind ganz bestimmt die Grünen hervorgegangen. Und damit funktioniert natürlich auch Agendasetzung, und bestimmte Forderungen von Protestbewegungen machen ihren Weg durch die Institutionen.
Sie haben zwei gute Beispiele ausgewählt. Einmal die Grünen und zum anderen halt die AfD. Und beides sind sie sicherlich auch Ausdruck von Bewegung. Aber bei der AfD hat es einen anderen Prozessverlauf insofern gegeben, als Pegida erst nach der Gründung der AfD aufgetreten ist. Während bei den Grünen gab es die Anti-AKW schon Jahre vorher, bevor dann die Grünen gegründet worden sind. Das ist wirklich nicht ganz unwichtig, das zu sehen. Das ist ein sehr ambivalentes Argument mit der Parlamentarisierung von solchen Strömungen. Insofern nämlich, weil man auf der einen Seite zu Recht sagen kann, seht mal zu, die sind so stark, dass sie in der Lage sind, zu Wahlen, ob zunächst auf Kommunal- oder Landtagsebene zu kandidieren, nachher sogar in den Bundestag einzuziehen. Und andererseits verändern sich natürlich diese Strömungen enorm. Das heißt, ihre Radikalität wird ein Stück weit reduziert. Wir erinnern uns vielleicht noch an jemanden wie Petra Kelly, die ja im Hinblick auf die Grünen von einer Antiparteienpartei gesprochen hat. Und diesen Anspruch konnte sie nicht durchhalten. Das heißt, all diejenigen, die versuchen, eine Art von gegenläufiger, jedenfalls was das übliche Prozedere im Parlamentarismus anbetrifft, Organisation und Partei dort einzubringen, diese Überlegungen sind in der Regel nicht sonderlich fruchtbar, und irgendwann vollzieht sich ein Anpassungsprozess. Und damit muss man natürlich dann die zweite Frage aufwerfen: Wie sieht es eigentlich aus, unter dem angeblichen Erfolg eingezogen zu sein in die Parlamente? Was ist übrig geblieben von den Zielen? Und hat nicht im Grunde genommen das politische System eigentlich eine solche radikale Bewegung der Straße, der Demonstranten und so weiter okkupiert?
Nun hat sich seit den Zeiten von Petra Kelly einiges verändert. Proteste werden meist nicht mehr über Organisationen oder über Parteien organisiert. Das Institut für Protest- und Bewegungsforschung hat herausgefunden, dass über 30% der jungen Leute, die jetzt auf die Straße gehen, aus den sozialen Medien über Demonstrationen erfahren und sich darüber informieren. Und nur noch knapp über 5% erfahren davon aus den Zeitungen inklusive Online-Medien, 3,5% aus Funk und Fernsehen. Hat das Internet nicht nur die Art der Mobilisierung verändert von Protesten, sondern mehr als das?
Ja, zweifelsohne. Das haben wir seit einem Jahrzehnt oder anderthalb Jahrzehnten bereits vor Augen. Also Sie müssen sich zum Beispiel erinnern nur an die Arabellion. Die Arabellion wäre ohne die Social Media niemals im Jahre 2010, 2011 in Gang gekommen.
Oder die grüne Revolution schon 2009 im Iran.
Genau, oder im Iran oder auch die Occupy-Bewegung. Das sind alles Dinge, die sehr, sehr stark über Social Media organisiert worden sind.
Und aber wie weit ändert das auch die Substanz? Man kann ja sagen, die Menschen sind einerseits informierter und gleichzeitig uninformierter. Stichwort ist Fake News, Verschwörungstheorien, aber eben auch auf der positiven Seite der sehr leichte Zugang für jeden, der es wissen will, etwas wissen zu können.
Wie sehr das etwas verändern kann, kann man am unglückseligen Schicksal der Piratenpartei sehen. Die Piratenpartei hatte ja die Vorstellung von einer Liquid Democracy, dass möglichst eine Demokratie umgestellt wird durch ihren Impuls auf eine sehr verflüssigte Form der Demokratie, die sozusagen technologisch Social Media voraussetzt, und ist damit eigentlich gescheitert. Und ich glaube, dass man sehen kann, dass es auch sehr viele Selbsttäuschungsprozesse gibt. Also auf der einen Seite ist ja nicht ohne Grund vom Narzissmus vieler Social Media Aktivisten oder User die Rede. Und andererseits wissen wir, dass es so etwas gibt wie den Klicktivismus, dass man meint, in dem Augenblick, wo man irgendeine Liste von Protesten oder sonst irgendwas unterzeichnet hat, damit hätte es bereits sein Bewenden. Es ist etwas völlig anderes, diese Dinge dann auf der Straße auch einzuholen. Das, was ich jetzt bei Fridays for Future besonders interessant finde, ist, dass die halt nicht mehr mit ihren Smartphones auf diesen Demonstrationen rumgelaufen sind, sondern die haben das dann auch wirklich sozusagen als ein anderes Angebot wahrgenommen, obwohl sie zuvor von der Kommunikation und der Vororganisation her absolut definiert worden waren über Social Media.
Sie hören die Sendung Tacheles von Deutschlandfunk Kultur, heute mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Krauser. Wir reden über Erfolge, Misserfolge und Organisationsformen von Protestbewegungen. Friday for Future drängt sich logischerweise immer wieder in unser Gespräch. Inwieweit fällt diese Bewegung aus dem Rahmen? Ein paar Aspekte haben Sie schon genannt. Aber bemerkenswert ist ja tatsächlich auch das Alter natürlich derjenigen, die da auf die Straße gehen, und dass es eine globale Bewegung ist. Gab es sowas überhaupt schon mal?
Ja, gab es durchaus. Ich bin immer skeptisch, wenn in der Presse Kommentare auftauchen und denen gesagt wird, das ist aber das erste Mal das und so weiter und so fort. Ich will nur zum Beispiel auf eine Sache verweisen. Es hat bereits zum Ende der 60er Jahre eine große Schülerbewegung gegeben. Das ist oft in Vergessenheit geraten, deshalb, weil das dominiert war durch eine Studentenbewegung. Aber das ging so weit, dass in dieser Schülerrevolte, die es im Jahr 1967, 68 gegeben hatte, auch von einem Kinderkreuzzug die Rede war. Es gibt zwei Dinge, die ich dort als erstes ansetzen würde. Erstens, die Aktivistinnen und Aktivisten sind sehr, sehr jung. Noch ein Tick jünger, als das bereits am Ende der 60er Jahre mit dieser Schülerbewegung der Fall gewesen ist. Ich habe das selber erlebt, jetzt am 1. März, als in Hamburg Greta Thunberg mit bei einer Demonstration dabei war. Da gab es enorm viele 10- bis 14-Jährige, die dort die Straßen gefüllt haben. Und das Zweite ist, dass die Teilnehmer vorwiegend weiblich sind. Nach Umfragen hat man das Ergebnis bekommen, dass etwa 60% weiblich und 40% männlich sind. Und das ist sehr ungewöhnlich.
Interessanterweise ist es diese von manchen Generation Z genannte Alterskohorte, manche nennen sie auch Generation Selfie, die diese globale Protestbewegung im Kern ausmacht. Warum sind die das und nicht die Millennials oder die Generation Y oder eben auch Generation Party, also die 1980er bis in die späten 1990er geboren, die ja gemeinhin und wahrscheinlich auch mit einigem Recht als sehr unpolitisch galten und auch wirklich selten auf den Straßen zu sehen waren?
Also zunächst mal eines von meiner Seite vorweg, ich bin sehr misstrauisch gegenüber diesen Generationszuschreibungen. Wir haben im Laufe der letzten 20 Jahre gerade so eine Inflation von Versuchen erlebt, Generationen zuschreiben zu wollen. Es ist ganz schwierig, halt Distinktionen zu formulieren, wenn man so will, auch Kriterien, um dann diese bestimmten Merkmale dann auf eine bestimmte Strömung oder Generationskohorte da auch anwenden zu wollen.
Aber wie immer wir sie auch nennen, Fakt ist, das sind die in den Nullerjahren Geborenen, ja, die jetzt auf der Straße sind und nicht die davor.
Ja, das ist zweifelsohne so, aber die Frage ist, was impliziert das? Und wir haben natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die jetzt sich sehr, sehr verstärkt haben. Von einem haben wir ja schon gesprochen, nämlich die Tatsache, dass diese, jetzt, ich sage jetzt auch Generation, sozialisiert worden ist durch die Social Media, durch die Möglichkeit, sich im Internet sozusagen wie selbstverständlich zu bewegen, und eine starke Abschwächung von Printmedia, von den klassischen Öffentlichkeitsformen und anderem mehr.
Aber sie gilt auch, Entschuldigung, als noch individualistischer als ihre Vorgänger, noch ablenkbarer, noch Klick- und Likes-fixierter als ihre Vorgänger. Und trotzdem sind sie zu Hunderttausenden auf der Straße.
Ja, das ist scheinbar ein Zeichen für eine eher widersprüchliche Phänomenologie. Beides ist zutreffend meines Erachtens. Dass mit dieser Art von narzisstischen Komponente, dass nur noch darauf ankommt, dass halt junge Leute sozusagen ihr eigenes Ego ausleben wollen und dieses jetzt halt mit modernen technologischen Mitteln dann auch tun können. Das ist nicht ganz neu, aber es hat sich nochmal verstärkt. Und das, was Sie mit Generation Selfie jetzt so ein bisschen ironisch auch angemerkt haben, das zeigt das ja im Grunde genommen, auch diese Art von Selbstbespiegelung. Dagegen passt das, was sich jetzt gerade abspielt, dass nämlich Zehntausende von jungen Leuten in großen Teilen Europas oder weltweit bereit sind, für Klimaziele mobilisieren zu lassen, ist ja doch erheblich ungewöhnlich. Ich glaube, das verweist darauf, dass es eine Wahrnehmungsform geben muss, bei der die Emotionalisierung eine große Rolle spielt, ohne die jedenfalls meines Erachtens nicht denkbar wäre, dass diejenigen, die als Selfie-Generation verschrien sind, den Schritt an die Öffentlichkeit machen und sich so weit dann auf die Straßen die Plätze begeben.
Vielleicht hat es auch was mit einem neuen Generationskonflikt zu tun, denn die Vorgängergeneration, wie auch immer wir sie jetzt nennen, die in den 80er und 90er Jahren Geborenen, die kannten keinen Ost-West-Konflikt, die verstanden sich mit ihren Eltern bestens vielleicht zu gut. Und hier kommt eine Generation, die sogenannten, wie die Zeit sie nennt, Klimakinder, auf die Straße und sagt, ihr, unsere Eltern und die Großeltern, die Babyboomer, also ihr verzockt unsere Zukunft. Zeichnet sich da tatsächlich ein neuer Generationskonflikt ab?
Ja, das hat alles Anzeichen von einem Generationskonflikt, den man nur sehr schwer von der Weiterentwicklung hier einschätzen kann. Aber auch da würde ich sagen, das hat es alles schon mal gegeben. Zu Beginn der 80er Jahre, parallel zu der Zeit, als die Proteste gegen NATO-Nachrüstungsbeschluss im Gang waren, gab es eine neue Jugendbewegung, die No-Future-Bewegung, die auch die Eltern verklagt hat und die auch die frühere Studentenbewegung versucht hat, abgrenzend als die alten Säcke und so weiter zu bezeichnen. Das waren für sie die 68er. Die haben schon vieles sozusagen an Generationskonfliktdimension erlebt, wie das die heutige Generation erlebt.
Die 68er, das ist eine Bewegung gewesen, die sozusagen an den Grundfesten der Nachkriegsgesellschaft gerüttelt hat. Lassen die sich mit Friday for Future dahingehend vergleichen, dass das jetzt wieder passiert, dass es darum geht, eine andere Lebenskultur, einen weniger CO2-fressenden Lebensstil, wie die Eltern und Großeltern es praktiziert haben, zu etablieren?
Man muss eins vorweg sagen, immer wieder ist in den letzten Jahrzehnten danach gefragt worden, was bedeutet eigentlich eine gerade aktuelle Bewegung im Verhältnis zur 68er-Bewegung? Und ich finde diese Frage meistens ziemlich kurzsichtig. Inzwischen haben wir ja einen Abstand von über einem halben Jahrhundert und man kann einfach nicht davon ausgehen, dass da sozusagen damals schon Prägungen erzeugt worden sind, die heute noch in gewisser Weise übermächtig sind. Das halte ich mit Verlaub für Unsinn. Andererseits muss man deutlich machen, dass das, was die damalige Bewegung versucht hat, die im Kern eine Studentenbewegung gewesen ist oder die man auch als außerparlamentarische Opposition bezeichnet hat, das ist ja etwas gewesen, was sich in der gegenwärtigen Bewegung der jungen Leute nicht mehr abzeichnet.
Ist das keine APO, keine außerparlamentarische Opposition?
Das ist mir noch zu kurzsichtig betrachtet. Ich will auf Folgendes hinaus. Damals ging es um den Entwurf einer sozialistischen Gesellschaft. Man wollte einen Klassenkampf propagieren.
Und jetzt geht es um die Etablierung einer neuen politischen Kultur der Nachhaltigkeit.
Ja, also ich glaube, das zentrale Wort lautet System oder Systemfrage bzw. Systemkonflikt.
Die jungen Leute jetzt auch? Die Systemfrage, unser gesamter Lebensstil, unsere Art des Wirtschaftens.
Darauf will ich ja hinaus, um sozusagen diese Parallele oder Analogie herzustellen, um gleichzeitig deutlich machen zu können, dass es einen qualitativen Unterschied gibt. Die damalige Systemfrage bedeutete, dass es einen Konflikt gab mit dem Kapitalismus. Man wollte den Kapitalismus abschaffen. Diejenigen, die heute auf die Straße gehen, wollen nicht den Kapitalismus und schon gar nicht den Konsum abschaffen. Das waren damals alles sozusagen die Feindbilder. Heutzutage geht es um einen anderen Konflikt. Es geht um eine Versöhnung dieser Welt durch die Lösung der Klimaproblematik. Und ich glaube aber, dass das ein Denkfehler ist.
Wo liegt der Denkfehler?
Der Denkfehler besteht meines Erachtens darin, dass im Herzen dieser Klimaproblematik halt die Systemfrage steckt. Diese Klimaprobleme werden erzeugt erzeugt durch eine Ökonomie, die auf andauerndes Wachstum abzielt und dadurch enormen Naturressourcen verschlingt und überhaupt keine Rücksicht nimmt. Wir haben das Beispiel mit der Verklappung der Meere durch Plastik und anderes mehr vor Augen. Und daran kann man erkennen, wie weit das geht und wie schwer das ist, überhaupt noch aufzuhalten und neu zu steuern oder zu korrigieren.
Das heißt, Friday for Futures müsste im Grunde sich weiterentwickeln und nicht fordern Veganismus und Wanderurlaub statt Steak und Wochenendflugreisen, sondern müsste die Systemfrage stellen, müsste sagen, unsere Art des Wirtschaftens auf Wachstum ausgerichtet, auf Profit ausgerichtet, kann diese Welt nur kaputt machen.
Ich weiß nicht, ob ich es genau in derselben Weise formulieren würde.
Gut, jetzt in anderen Worten.
Das ist sehr zugespitzt natürlich. Aber ich denke auch, dass Greta Thunberg, die unglaublich rational ist, diese Systemfrage längst für sich ausgemacht hat und die sich dieser Dinge sehr, sehr bewusst ist. Aber ich glaube nicht, dass die Bewegung als solche sich dieser Komplexität bewusst ist und dieser Anforderung, dieser Hürde. Ich bin der festen Überzeugung, dass es keine Lösung der Klimaproblematik geben wird, ohne die Ökonomie und vor allem die internationale Finanzaristokratie, Börsen und Banken und so weiter grundlegend zu verändern. Und solange man keine politischen Hebel beginnt zu entwickeln, um das zu verändern, solange wird es auch keine zufriedenstellende Lösung der Klimaproblematik geben.
Und um das verändern zu können, muss man im Grunde den Marsch durch die Institutionen antreten. Genau das, was eigentlich viele dieser jungen Leute, die jetzt auf der Straße sind, gerade nicht wollen. Also wenn man zum Beispiel mit Luisa Neubauer, einer der Gesichter hier auf der deutschen Seite der Bewegung, redet, dann sagt die, dass sie weniger als vor Beginn der Bewegung ein Interesse daran hätte, eine politische Laufbahn einzuschlagen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie besonders viele mit einem solchen Schlagwort, das ja damals von Rudi Dutschke aufgebracht worden war, werden locken können.
Nein, nicht mit dem Schlagwort. Aber ist es nicht Fakt, dass wenn ich das System verändern will, dass ich das dann nur aus dem politischen System heraus machen kann und nicht von der Straße aus?
Das muss nicht unbedingt so sein. Dafür ist natürlich die Bundesrepublik ein ganz schlechtes Beispiel. Wir haben es hier dankenswerterweise mit einer sehr stabilen Demokratie zu tun. Aber es hat sich gezeigt, beispielsweise in Ägypten, als das Mubarak-Regime beiseite gefegt worden ist, dass man durch eine bestimmte Potenzierung des Straßenprotests in der Lage ist, ein Regime auch wirklich zu verdrängen und zu ersetzen durch andere politische Lösungen. Also das ist nicht, jedenfalls in einer abstrakten Weise, gesetzt, dass wir angewiesen sind, unmittelbar auf den langen Marsch durch die Institutionen, Einfluss auf Parlamentarismus, Parteien und so weiter und so fort. In gewisser Weise diese Ochsentour, die sich von diesen ganz jungen Leuten ohnehin, ich finde auch dankenswerterweise, noch keiner so richtig vorstellen kann oder will. Wahrscheinlich wird ihnen letztlich nichts anderes übrig bleiben. Das kann schon so sein. Aber zunächst einmal ist es ja denkbar, dass durch eine besonders kluge Überlegung, und zwar in taktischer Hinsicht, wo nämlich diese Demonstrationen ansetzen sollen, an welchen Orten, an welchen Fragen. Also ich nenne zum Beispiel das Bundesverkehrsministerium oder ich nenne das Bundeslandwirtschaftsministerium. Und wenn man da spezifiziert, dann wird man sehr viel mehr Druck erzeugen können. Und ich setze nach wie vor auf Fragen der Legitimität und der öffentlichen Mobilisierung und nicht gleich auf die Frage mit den Parlamenten. Denn bis diejenigen, die heutzutage dieses Bewusstsein haben von der Notwendigkeit der Änderungen in der Umweltpolitik, bis die dann soweit sind, das wissen wir alles nicht, was mit denen selber geschehen ist, was mit den großen Koordinaten geschehen ist, das halte ich für ganz offen.
Sehen Sie die Gefahr der Radikalisierung?
Die ist relativ gering in der Fridays for Future-Bewegung. Wenn man das beispielsweise mit der Gelbwesten-Bewegung in Frankreich vergleicht, da haben wir es ja vor Augen, dass Wochenende für Wochenende eine enorme Militanz und Zerstörungswut dort ausgelebt wird. Aber ich glaube, dass auch die Versuche jetzt von autonomen Gruppierungen da anzudocken, die sind bisher nicht sonderlich weit gediehen. Ich glaube, dass man momentan nicht von dieser Gefährdung sprechen kann.
Vielleicht auch deshalb, weil es meistens eben doch Angehörige der berühmten Mittelschicht sind, die da auf die Straßen gehen, die vielleicht mit weniger Gewaltbereitschaft an das Thema von vornherein herangehen.
Das kann sein, allerdings wäre ich auch in dieser Hinsicht vorsichtig. Ich habe sehr viele sozusagen Repräsentanten der Mittelschichten vor 50 Jahren erlebt, die überhaupt keine Probleme hatten, jetzt auf eine bestimmte Militanz umzuschalten. Das ist nicht unbedingt eine Schichtenfrage.
Bei Erfolgslosigkeit folgt Militanz?
Ja, oder Frustration und das Fallenlassen von Dingen. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Reaktionsformen. Ich würde das nicht sozusagen auf einen solchen Reaktionsmechanismus versuchen, herunterzurechnen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kraushaar.
Sehr gerne.
Damit sind wir nämlich schon am Ende der Sendung Tacheles. Wir diskutierten mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar über Protestbewegungen und die Macht der Straße.